Und es war klar, das kann nur aus dem Inner Circle kommen. Das war auch Werder in dem Moment klar.
Guten Tag, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Grün auf Weiß, der Podcast. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber sitzt JJ Bär.
Moin Stefan, moin in die Runde an alle Werder-Interessierten.
JJ, das hört sich sehr gut an, ich höre dich sehr gut und ich höre dich nicht so wie beim letzten Mal. Da hat ein User geschrieben, wie auf die dunkle Seite des Mondes. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass du manchmal auch auf der dunklen Seite des Mondes unterwegs bist. Sonst wüsstest du gar nicht so viel, wie du immer wieder weißt. Aber natürlich soll das ein Scherz sein. Klar, wir hatten technische Probleme und für die möchten wir uns an dieser Stelle natürlich auch entschuldigen. Diesmal geht's besser. Diesmal läuft es sehr klar und sehr gut zu verstehen. JJ habe ich eben schon gehört. Ich habe allerdings auch gelesen, und zwar deine Kolumne. Der habe ich entnommen, dass du dich diesmal beschäftigst mit drei sehr spannenden Personalangelegenheiten, kann man sagen, weil es ja nicht alles vollzogene Transfers sind. Kann ich dieser Kolumne bzw. dieser Themensetzung auch entnehmen, dass wir uns nicht mehr mit dem 0:3 gegen Freiburg beschäftigen wollen?
Wäre natürlich ganz schön, wenn wir da nicht so viel drüber reden müssten, aber müssen wir natürlich schon. Ich hoffe, ich bin jetzt wirklich sehr gut zu verstehen, auf der grün-weißen Seite des Mondes möglicherweise jetzt. Wir müssen über Freiburg ein bisschen reden, wir müssen halt dann auch über Victor Boniface reden und das ist eine dieser drei spannenden Transferpersonalien, die ich in der Kolumne aufgegriffen hatte. Victor Boniface ist ja reingekommen in der Mitte der zweiten Halbzeit gegen Freiburg, hat dann so ein bisschen wilde Sau gespielt, so ein bisschen alles. Man hat da versucht, als Sechser sich sehr weit zurückfallen zu lassen, mal sogar als Innenverteidiger, hat er sich sogar gelb eingehandelt. Dann ist er mal wieder ein bisschen nach vorne getrabt. Und dieses Traben ist ja genauso ein entscheidender Punkt. Er hat nicht den Eindruck gemacht, dass er wirklich in einer körperlich herausragend guten Verfassung ist. Nun wussten wir, der Trainingsrückstand, der hatte gesundheitliche Schwierigkeiten in der Vorbereitung in Leverkusen. Aber die Gerüchte, die es so gibt um seinen Gesundheitszustand, die werden natürlich genährt durch solche Auftritte, wie er jetzt gegen Freiburg hingelegt hat.
Ja, wobei du schreibst, er wirkte wie ein Spieler, der mit seinen Kräften haushalten müsse. Passt dazu ein Spieler, der überall auf dem Feld zu finden ist und offensichtlich Positionen spielt, für die er gar nicht vorgesehen ist?
Ja, wenn du es gesehen hast, er lief ja hauptsächlich nach hinten. Also es war nicht so, dass er den Weg immer wieder in die Spitze gesucht hat, sondern je mehr er auf dem Feld war, desto mehr hat er sich fallen lassen. Und er hat dann eben nicht im Sprint den Weg wieder nach vorne gesucht. Das war ja was Horst Steffen auch bemängelt hat nach dem Spiel, dass er gesagt hat,
der
fehlt dann vorne und er darf sich ruhig wieder mehr vorne aufhalten und nicht hinten überall. Es war halt auffällig, dass er sich viele Pausen genommen hat. Also kaum war das Spiel mal ein bisschen unterbrochen oder der Ball auf einer anderen Seite verlagert, dann sah man ihn dann auch mal mit den Händen an der Hüfte ein bisschen nach Luft schnappen, so wie ich, wenn im Pressehaus der Aufzug rausgefallen ist. Und das wirft natürlich Fragen auf, ne? Nach dem Gesundheitszustand. Und da müssen wir natürlich einmal kurz über Mailand reden. Ne?
Klar. Also wenn wir über Boniface reden, reden wir über sein Knie, das in Mailand, sagen wir mal, durchgefallen ist.
Das ist richtig. Und wir müssen uns ein bisschen dann von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, die der ein oder andere Werder-Fan hatte, dass die in Mailand nicht so genau hingeguckt haben und das völlig falsch interpretiert haben bei dem Gesundheitscheck.
Die hatten keiner, da muss ich dich kurz unterbrechen. Ich glaube, das wirkt ja eher so, als habe man in Bremen nicht genau hingeschaut, während man in Mailand sehr genau hingeschaut habe. Aber weder das eine noch das andere, stimmt ja.
Ja, in meinem Umfeld gab es tatsächlich einige, die das so interpretiert hatten damals. Und da habe ich schon gedacht, Leute, ihr seid ein bisschen sehr grün-weiß unterwegs dann. Ne? Okay. Die Wahrheit ist halt eine ganz andere. Beide Ärzte, sowohl in Mailand als auch bei Bremen, haben einen guten Job gemacht. Und die haben beide genau das Gleiche gesehen, nämlich Vorschädigungen in den Knien und nicht nur da. Und bei Mailand war vollkommen klar, wir geben dem dann keinen Vertrag. So, was dann viele nicht verstanden haben, ist, warum hat er denn dann in Bremen einen bekommen? Wenn der kurz vorher in Mailand durch einen Medizincheck geraschelt ist. Und da gibt es halt einen gravierenden Unterschied, den man jetzt mal aufklären muss. Mailand war nicht bereit, diesen Spieler fest zu verpflichten mit diesen Vorschädigungen, dann eine Ablöse von 30 Millionen plus X zu bezahlen, plus ein hohes Gehalt. Wenn du dafür einen Spieler bekommst, von dem du dir nicht sicher sein kannst, wie viele Spiele macht er mit diesen Vorschädigungen pro Saison oder insgesamt in der Vertragslaufzeit.
Auch nicht ganz günstigen Spieler, das ist in Mailand vielleicht nicht ganz so wichtig wie in Bremen oder an anderen Orten, aber der kostet ja auch richtig Geld, ne? So, genau.
Das ist so. Du holst ja einen Stürmer mit Star-Faktor, ne? Ja.
das Ganze hat ein Gesamtvolumen von weit über 40 Millionen angenommen wahrscheinlich.
Genau, und das ist halt in Bremen anders. Bei Werder war die Logik, okay, wir sehen zwar auch diese Bilder bei Medizincheck, wir interpretieren das im Prinzip genauso, wie Mailand es gemacht hat, aber wir kaufen den ja nicht. Bei uns soll der nicht 4 Jahre über die Wiese laufen, sondern wir leihen den für ein Jahr aus. Das finanzielle Risiko ist auch deshalb überschaubar, weil Leverkusen nach wie vor einen hohen Teil des Gehalts übernimmt. Für Leverkusen besteht der Sinn dieses Leihgeschäfts darin, dass der vielleicht sich bei Werder nochmal erholt und dann nächsten Sommer einen gewissen Marktwert wieder hat und verkauft werden kann oder auch bei Leverkusen nochmal durchstartet. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen der Testballon aus Leverkusener Sicht. Wie viele Bundesligaspiele macht er jetzt in Bremen? Also kann der wieder eine komplette Saison spielen oder war diese Skepsis, die es in Mailand gab, vielleicht dann doch sehr berechtigt?
Ne? Ja, und man muss natürlich auch sagen, Werder brauchte unbedingt noch einen Spieler. Seiner Qualität würde man vielleicht in Anführungszeichen setzen, aber auf jeden Fall auf seiner Position brauchten sie noch einen. Also einer, der vorne drin ist und der zumindest, sagen wir mal, theoretisch die Fähigkeiten besitzt, da eine sehr gute Rolle zu spielen als zentrale Spitze. Ne?
Nach den ersten Eindrücken spielt er diese sehr gute Rolle halt leider nicht oder noch nicht. Ne? Da muss man ehrlich sein. Das waren ja so ein bisschen die Befürchtungen am Anfang. So wie er jetzt gegen Freiburg aufgetreten ist, so hilft er der Mannschaft nicht weiter. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Werder wollte einen Torjäger, Werder wollte einen Spieler, der vorne für Bewegung sorgt im Sturmzentrum, der doch ein Ankerpunkt, ein Fixpunkt ist für diese ganze Mannschaft. Das war er jetzt nicht. Er hat sehr wohl beim Auswärtssieg in Mönchengladbach ja aufblitzen lassen mit dieser schnellen Ballweiterleitung zum Tor von Justin Ginmar. Was für einen feinen Fuß der hat, das ist ja auch vollkommen klar, sowas verlernt man nicht. Diesen feinen Fuß hatte Naby Keita übrigens ja auch damals, aber drumherum passte es halt nicht. Und hier ist jetzt die spannende Frage, wie geht es bei Victor Boniface weiter? Also alle Beteiligten sind jetzt gut beraten, sehr intensiv an diesen Problemen zu arbeiten, damit wir möglichst bald den Victor Boniface sehen, den man mal in Leverkusen gesehen hat vor längerer Zeit und den sich alle Werder-Fans und auch die Verantwortlichen im Verein natürlich vorgestellt haben bei dieser Verpflichtung.
Aber ich glaube, dass sie das auch wussten. Also ich glaube, ihnen war klar, dass sie Boniface jetzt nicht aus den Gründen, den genannten Gründen holen und dann jemand haben, der sofort in Anführungszeichen funktioniert, sondern dass sie schon gesehen haben, da müssen wir gucken, wie wir den am besten in den kommenden Wochen integrieren, wie wir ihn auch in die Form vielleicht bringen. Wobei es heißt ja schon, dass er auch in Leverkusen, meine ich, die gesamte Vorbereitung mitgemacht hat und das wohl auch weitgehend ohne Probleme. Und trotzdem ist es natürlich eine andere Situation, dann hier in Bremen zu sein und auf einmal quasi so eine Art Hoffnungsträger. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da drauf eingestellt war, jetzt genau damit zu arbeiten. Muss man halt mal sehen, was dabei rauskommt. Aber noch ist er nicht in der Situation, einen deiner Lieblingsspieler, sage ich mal wieder, zu ersetzen. Marvin Ducksch, der beste Scorer der vergangenen Jahre, der ja auch so eine ganz interessante Episode beigesteuert hat zu deiner Kolumne, nämlich Interesse aus Moskau.
Das ist richtig und es ist ja immer spannend, was so im Nachhinein alles rauskommt. Der Transfermarkt hält immer alle sehr in Unterspannung, da herrscht immer helle Aufregung bei den Fans in den Vereinen, aber auch unter den Spielern. Und im Januar ist da wohl eine Nummer passiert, oder es wohl kann ich streichen, im Januar ist eine Nummer passiert in Bremen. Die hat dem einen oder anderen in der Vereinsführung durchaus auch mal den Schweiß auf die Stirn getrieben. Es war so, dass sich mitten im Januar für Marvin Ducksch plötzlich die Chance auftat, nach Russland zu wechseln, zu einem der Moskauer Vereine. Und als das bei Werders Vereinsführung ankam, diese Möglichkeit, war natürlich die Aufregung erst einmal groß, weil mit Russland jetzt ein Millionengeschäft machen, einen Spielertransfer machen, in einer Zeit, wo Russland auf der ganzen Welt isoliert ist, wirft natürlich Fragen auf. Ne? Gerade bei einem Verein wie Werder Bremen. Es gab dann sehr schnell Stimmen, die auf das Wertegerüst von Werder gebaut haben und gesagt haben, Leute, das können wir eigentlich nicht bringen, ne? So ein Deal. Sehr wohl hat man natürlich auch mal geschaut, wer macht denn eigentlich im Moment noch Geschäfte mit Moskauer Vereinen? Ne? Wenn du dir das mal anschaust, das kann man ja heutzutage alles wunderbar nachvollziehen, waren das in den letzten 2 Jahren halt hauptsächlich brasilianische oder südamerikanische Vereine, südeuropäische Vereine und afrikanische Vereine. Und es gab dann 2 Gründe, warum jetzt kein noch deutscher Verein dazukam. Ne? Das eine war, und das war letztlich das Gott sei Dank gravierende, es kam nie das schriftliche Angebot aus Moskau in Bremen an. Das heißt, der Verein hatte nie was auf dem Tisch liegen, wo es sich jetzt Aufsichtsrat und Geschäftsführung hätten abstimmen müssen. Wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Machen wir Geschäfte mit den Russen oder machen wir es nicht? Ne? Und der zweite Punkt war, dass Marvin Ducksch dann die Rückrunde auch noch in Bremen spielen wollte. Und dann haben wir am Ende alle bei Werder noch gespielt in der Rückrunde. Auch Justin Ginma, der im Januar das Angebot von AS Rom hatte. Und dann André Silva, dessen Verpflichtung im Nachhinein, wenn wir mal überlegen, was dann im Januar da wirklich alles bei Werder los war. Also das Angebot für Ginma plötzlich, das mögliche im Raum stehende Angebot aus Moskau für Marvin Ducksch. Und plötzlich holen sie dann André Silva. War vielleicht auch ein Vorgriff darauf, wenn da vielleicht sich kurz vor Toresschluss des Transferfensters noch was tut. Am Ende waren sie alle da und haben die Rückrunde dann zu dritt bei Werder im Angriff bestritten. Aber ist natürlich eine spannende Frage, mit wem kannst du Geschäfte machen? Wäre ja auch die Frage gewesen, und auch darüber haben sie intern diskutiert, wenn die EU jetzt die ganzen Sanktionspakete, ich glaube inzwischen sind wir beim 19. Sanktionspaket gegen Russland, diese Pakete schnürt, hättest du überhaupt eine Ablösesumme rausbekommen aus Russland? Also wäre das Geld jemals bei dir angekommen, wenn du diesen Deal abgeschlossen hättest? Ne? Das sind natürlich alles Fragen, über die will sich ein Fußballfan am liebsten gar keine Gedanken machen. Und Werder war dann auch ganz froh, dass sie sich diese Gedanken am Ende nicht machen mussten, weil halt, wie gesagt, das schriftliche Angebot aus Moskau dann nie kam.
Die hätten bestimmt über PayPal oder irgend sowas ausschicken. Wäre der Zugriff vielleicht geil. Aber Quatsch. Du schreibst, Werder ist in solchen Fragen ein spezieller Verein. Viele würden sagen, wohltuend anders. Was sagst du? Findest du das übertrieben, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt?
Nein, ein Wertegerüst zu haben, das so stabil ist wie das von Werder Bremen, das ist ja total löblich. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Es franzt halt am Rand so ein bisschen aus, wenn wir uns an den Fall von Wohninvest erinnern. Ne? In der festen Überzeugung, dass dieser Namenssponsor nicht für so viel Aufregung gesorgt hätte, wenn er nicht Wohninvest geheißen hätte. Das klang halt direkt so nach Immobilienhaie und Investor. Das Wort steckt ja da schon drin. Und denen ist halt von Anfang an blanke Wut entgegengekommen, über Jahre hinaus. Obwohl die sich eigentlich, und das muss man ja fairerweise sagen, stets anständig verhalten haben. Die waren auch die einzigen Wohninvest, die nach dem Abstieg sehr, sehr treu und in voller Höhe bei Werder geblieben sind und dies auch in der Pandemie gemacht haben am Anfang.
Wobei man sagen, anständig gegenüber Werder, ne? Wie anständig sie sich sonst verhalten im Geschäft, wissen wir jetzt nicht.
Ich rede nur von dieser Geschäftsbeziehung Wohninvest Werder Bremen. Da haben sie sich stets anständig verhalten und haben auch in voller Höhe gezahlt, und das haben halt viele andere nicht gemacht, nach dem Abstieg und in der Pandemie. Und nicht nur das, sie haben sich ja auch, hast du ja auch mitbekommen, im Breitensport, im Jugendsport, im weiteren Amateursport bei Werder sehr engagiert. Der Name Wohninvest, der fiel überall. Sie haben auch da Gelder reingesteckt. Das machst du ja nicht als 0815 Sponsor. Sie sind wirklich auch gekommen, um was bei Werder sich einen Namen zu machen, um was zu bewegen. Am Ende ist ihnen dann das Geld ausgegangen und so ist dann diese Nummer dann versandet. Bevor wir jemals außen übrigens diese Video-LED-Leinwand oder was auch immer das werden sollte mit dem Namen am Weserstadion hatten wir ja nie.
Ja, das wäre auch noch tatsächlich was gewesen. Hätte mich auch mal sehr interessiert, wie dann die Reaktion ausgefallen wäre. Wenn wir bei der Haltung eines Vereins sind, dann sind wir automatisch bei Puertas und seinem Wechsel aus Saudi-Arabien zu Werder. Das hast du ja auch nochmal sehr schön herausgearbeitet. Da spielte das offensichtlich keine so große Rolle, woher er kommt, beziehungsweise im Fall von Ducksch war es ja dann die Frage, wohin er gehen könnte. Bei Puertas geht es darum, woher er kommt, aus Saudi-Arabien. Das spielt aber keine Rolle. Da ging es ja um andere Dinge da. Nämlich darum, dass sie um Verschwiegenheit gebeten hatten, die ganz offensichtlich der SV Werder nicht in Gänze so auch tatsächlich einhalten konnte.
Ja, tatsächlich drohte dieser Wechsel von Puertas zu Werder Bremen in letzter Minute zu platzen. Und wenn man jetzt mal sieht, was der inzwischen für einen Einfluss auf die Mannschaft hat oder wie wichtig der zum Beispiel bei dem Auswärtssieg in Mönchengladbach war, wäre das ja geradezu eine Schande gewesen, wenn dieser Wechsel nicht zustande gekommen wäre, wegen ausdrücklich eigener Blödheit. Auf Bremer Seite, das muss man so krass sagen. Was sich dazu getragen hat, muss man sich ungefähr so vorstellen. Die Saudis haben gesagt, okay, wir machen mit euch diesen Leihdeal, der Junge will nach Europa, ihr wollt ihn haben. Wir machen auch eine Kaufvereinbarung für den Sommer danach, alles okay, aber wir wollen diese Stelle, die Puertas bei uns hatte, mit einem anderen Spieler besetzen. Und solange wir das nicht eingetütet haben und das nicht schriftlich fixiert ist auf unserer Seite mit diesem neuen Spieler für die Puertas-Stelle, solange darf nirgendwo herauskommen, solange dürft ihr nichts öffentlich machen, dass der Puertas von uns zu euch nach Bremen wechselt.
Ich bin Marco Mock, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter, ich berate meine Kunden, ich stehe ihnen zur Seite, den Mandanten wie auch den Kandidaten. Im gesamten Prozess von A bis Z bin ich dabei. Und das ist der große Vorteil, die Erfahrung, die ich selbst habe. Ich habe selbst über 20 Jahre Berufserfahrung weltweit sammeln dürfen und kann dadurch natürlich mit meinen Mandanten und auch mit meinen Kandidaten auf Augenhöhe diskutieren, beraten, anleiten, führen.
Also warum ist das so wichtig? Dass ein Verein das nicht gerne sieht, verstehe ich. Dass man aber ein gesamtes Leihgeschäft abhängig macht. Hat mich ein bisschen gewundert, fand ich ein bisschen drüber.
Das hat auch mit den Statuten da unten zu tun bei den Saudis, aber ist ja im Prinzip auch egal, wenn du dich als deutscher Verein darauf einlässt, okay, hier Hand drauf, wir nehmen den Jungen, wir halten uns daran, dann musst du dich auch daran halten. Und genau dann fingen die Schwierigkeiten an. Also Puertas war in Bremen, Puertas hat sich im Hotel versteckt hier tagelang, der hat seinen Medizincheck gemacht und bestanden übrigens. Er hat seinen Vertrag unterzeichnet bei Werder und niemand wusste, dass der Junge kommt, dass der Junge da ist, dass das alles schon eingetütet ist. Und plötzlich, ein paar Tage vor Ende des Transferfensters, du erinnerst dich, sickert es plötzlich durch. Mit auffallend vielen Details, wo das auch schon drinsteht, hat sein Medizincheck schon gemacht. Er hat einen Vertrag unterschrieben, es gibt eine Kaufoption für den nächsten Sommer. Es sickerte ja wahnsinnig viel durch. Da ging es ja nicht nur darum, es könnte sein, dass ein Spieler namens Puertas kommt. Sondern das war richtig umfangreich und es war klar, das kann nur aus dem Inner Circle kommen. Das war auch Werder in dem Moment klar, ne? Denn bei Werder gingen natürlich alle Alarmglocken an in dem Moment, weil sie ja wussten, welche Vereinbarung, Verschwiegenheitsvereinbarung sie mit den Saudis hatten. Und da war die Frage jetzt groß, platzt das Ding jetzt? Ne? Müssen wir da jetzt aufpassen, geht uns Puertas durch die Lappen? Man ist sehr still geblieben und hat darauf vertraut, da ist auch Clemens Fritz vor allen Dingen sehr ruhig geblieben und hat darauf vertraut, solange wir als SV Werder kein offizielles Statement abgeben, kann niemand uns nachweisen, dass wir unser Wort gebrochen haben.
Genau.
Und dass wir quasi diesen Transfer öffentlich gemacht haben, um uns damit zu rühmen.
Ja.
Aber heutzutage ist es halt so, wenn sowas in Bremen, in Norddeutschland, in Europa rauskommt, das geht ja wie ein Lauffeuer um die Welt. Natürlich haben die Saudis das auch ganz schnell mitbekommen. Du musst es dann einfach darauf vertrauen, dass die in dem Moment nicht jetzt anfangen nachzuforschen, was genau steht denn da in diesen Berichten in Deutschland. Denn die waren so detailliert und umfangreich, die Medienberichte, dass klar war, das kann nur innerster Zirkel sein. Da brauche ich gar kein offizielles Statement von Werder zu machen. Das Problem ist natürlich, woher kommt's? Und das hat man sich natürlich auch bei Werder gefragt. Und nicht zum ersten Mal führen die Spuren halt in den Aufsichtsrat. Da hat, das muss ich ausdrücklich auch sagen, der Präsident Hubertus Hess-Grunewald in den vergangenen Monaten einen richtig guten Job gemacht. Er hat es weitgehend stillgelegt, dieses Gremium. Das war ja in früheren Zeiten schon so ein Bubble-Gremium, die letzten 2 Jahre, bevor Hubertus Hess-Grunewald da übernommen hat, wo viele Leute viel gesagt haben, obwohl sie eigentlich ja nur Aufsichtsräte sind. Und dazu hat Hubertus Hess-Grunewald übrigens auf der letzten Mitgliederversammlung, wer sich daran erinnert, schon etwas Gutes gesagt. Er hat damals oben am Podium gestanden und über die Rolle des Aufsichtsrats bei Werder Bremen gesagt, der Aufsichtsrat antwortet nicht, er verlangt Antworten. Und zwar von der Geschäftsführung. Ja. Das ist die Rolle. Also er gibt nicht selber Antworten auf irgendwelche Fragen von Journalisten zum Beispiel, sondern er verlangt von der Geschäftsführung Antworten. Das ist ein Kontrollgremium. Und es hätte nicht passieren dürfen, dass aus diesem Kontrollgremium diese Informationen nach außen sickern. Unterm Strich muss man jetzt sagen, blaues Auge, gut davongekommen, aber es hat natürlich 2 Konsequenzen. Zum einen muss sich Werder beim nächsten Mal sehr gut überlegen, ob sie so einen Deal eingehen auf der Basis, wenn sie dann nicht schaffen, die eigenen Reihen geschlossen zu halten. Und zum anderen hat es nicht zum Vertrauen untereinander bei Werder beigetragen, zwischen den Gremien. Und das hatten wir ja schon mal bei der Berufung von Clemens Fritz zum Geschäftsführer. Der musste ja damals auch ein paar Runden drehen, wo er sich bewerben musste vom Aufsichtsrat. Und auch damals sind ja auffallend viele Details rausgesickert, die Clemens Fritz durchaus beschädigt haben. Also es war jetzt nicht zu seinem Guten. Deshalb war auch klar, dass er die nicht gestreut hat damals, ne?
Das ganze Verfahren hat ihn beschädigt. Das war ja ohnehin, würde ich mal sagen, sehr ungewöhnliche Maßnahme. Dass man so vorgeht, sprach nicht für eine sehr nachdenkliche Vereinsführung, sagen wir es mal so. Das war ja grundsätzlich schon mal ein Problem, aber das müssen wir jetzt gar nicht großartig thematisieren.
Ja. Man muss halt nur verstehen, dass es nicht die Vereinsführung gibt bei Werder, ne? Sondern es gibt 2 Gremien. Das eine ist die Geschäftsführung, die führt Werder im operativen Alltagsgeschäft. Das sind Klaus Filbri, Clemens Fritz, Tarek Brauer etc. Diese Führungsgruppe.
Katrin Lauf, bitte.
Natürlich, natürlich. Aber er ist jetzt nicht in der Profifußballabteilung. Wir reden ja jetzt vermehrt über Profifußball. Und dann gibt es darüber den Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat hat durchaus eine gewisse Macht, weil er kann einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin entlassen oder berufen. Die entscheiden also, wer da im operativen Geschäft das Sagen hat. Und die werden natürlich auch informiert, wenn die Geschäftsführung einen Trainer entlassen will oder einen neuen Trainer einstellt oder bei Transfers in einer gewissen Höhe werden die automatisch auch informiert. Deshalb sind die immer ganz gut mit Informationen versorgt, aber natürlich nicht mit dem Ziel, diese Informationen dann irgendwo publik zu machen, sondern auf Vertrauensbasis.
Da habe ich mich sowieso gefragt, wie sind denn überhaupt die Strukturen? Sie verhandeln mit Puertas, Sie sind sehr weit mit dem Verein, mit dem abgebenden Verein und dann geht das sofort irgendwie in den Aufsichtsrat. Muss das da überhaupt hin?
Das ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Ja, jeder Verein hat da seine eigenen Strukturen. Aber insgesamt ist es ja so, dass Werder ein Verein ist, der nicht wahnsinnig gut finanziell dasteht. Das heißt schon, Entscheidungen in einer gewissen Höhe, und da gehört Puertas schon dazu, werden natürlich auch mit dem Aufsichtsrat besprochen, weil die Geschäftsführung nimmt Geld in die Hand und dann perspektivisch ja auch mit einer Kaufoption vielleicht viel Geld. Und das wird dann schon besprochen. Es wäre aber andersrum ja auch schade, wenn du jetzt in der Vereinsführung so weit wärst, und diese Frage steht dann jetzt im Raum natürlich ab sofort, dass du sowas nicht mehr untereinander besprechen kannst, ohne dass es in den eigenen vier Wänden bleibt, ne?
Also innerhalb der Geschäftsführung in dem Fall, meinst du?
Nee, innerhalb des Vereins. In dem Fall war es ja offenbar der Aufsichtsrat, wo diese Lücke war, ne?
Ja, so meine ich ja. Die Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind ja die beiden Vereinsführungen, die du eben definiert hast.
Genau. Und was zwischen diesen beiden Gremien besprochen wird, das muss ja da auch erstmal bleiben. Ich meine, das sind hochbrisante Informationen. Da geht es auch um Personalentscheidungen, da geht es um Millionenbeträge. Da kann ja nicht sein, dass einer dann rumläuft und sagt, hier übrigens, coole Sache, was da gerade passiert. Hier weiß noch keiner. So nach dem Motto, das ist dann wichtig, Tuerei, ne?
Ja, kommt. Wird ausgeliehen für ein Jahr.
Ja.
Meine Knie
schon Medizincheck gemacht, hat schon unterschrieben, sitzt im Hotel und so. Weißt du, kannst du ja nicht bringen. Ne, ja. Wirklich. Es gibt halt Sachen, die kannst du nicht bringen. Und das war eine Nummer, die hat Werder Bremen fast geschadet. Und es wäre super bitter gewesen, wenn der Puertas die daran gescheitert.
Ja, weil er ist trotz einer, sagen wir mal, auch nicht gerade ansprechenden Leistung gegen Freiburg immer noch ein Hoffnungsträger für die kommenden Wochen. Und damit sind wir auch schon in den kommenden Wochen, würde ich mal sagen. Wir sind beim Spiel beim FC Bayern am kommenden Freitag. Ich weiß nicht, also du gewinnst 4-0 in Gladbach, lieferst danach eine Leistung ab, die schwierig ist, die sicher leidet unter einem Elfmeter, den du bekommst, den du aber niemals hättest bekommen dürfen. Das ist ganz
du meinst klar. Das Handspiel, ne?
Das Handspiel, das keins war aus meiner Sicht.
Und Puertas übrigens, ja, wo wir dann bei der Personalie sind.
Und Maxi Eggestein schiebt ihn. Das muss man auch nochmal sagen. Ehemaliger Bremer scheut sich heute nicht davor zurück, Elfmeter zu erzwingen, die keine sind. Also das ist natürlich auch...
Einspruch. Maxi hat schon nachher nach dem Spiel unten in der Mixzone gesagt, er muss sich das auch nochmal genau anschauen. Er hatte auf dem Spiel jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass er so sehr geschoben hat, aber er wusste, dass er geschoben hat. Und er wäre auch der Erste, der gesagt hätte, dann zugeben würde, das ist drüber. Aber im ersten Moment hat er noch gedacht, das wäre im Grenzbereich. Aber allein an der Aussage siehst du ja schon, er hat schon gemerkt, dass es vielleicht ein Ticken drüber war. Ne? Was mich gewundert hat, ist, dass dieser Elfmeter dann Bestand hatte und dass er gegeben wurde. Ne? Als wir uns auf der Pressetribüne das Videobild, also das Live-Bild quasi angeschaut haben beim übertragenen Sender, war uns klar, okay, wird jetzt zwar überprüft, aber den kannst du ja nicht geben. Also im Sinne des Fußballs ist das kein Elfmeter.
Nein.
Und zack, kommt die Entscheidung, Elfmeter hat Bestand und dann darf Freiburg den Ball ins Tor schießen.
Vom Videoschiedsrichter halt auch noch.
Also natürlich, ja.
Mit Unterstützung, muss man ja sagen, des Videoschiedsrichters. Und das tut mir besonders weh, hätte ich fast gesagt. Ich bin ein großer Verfechter des Videobeweises, ein großer Verfechter des Kölner Kellers, weil mir in dieser ganzen Diskussion immer vergessen wird oder viel zu kurz kommt, dass schon diverse echt eklatante Fehlentscheidungen kassiert wurden auf die Art und Weise.
Ja.
Das ist ein großes Plus, dass man einfach dann auch mal mitdenken muss, wenn es um die Bewertung der Situation geht. Wenn wir allerdings sowas haben, so eine eigentlich ja völlig eindeutige Situation, der wird in den Ball geschoben, mehr oder weniger, und kriegt ihn dann an den Arm, dann weiß ich auch nicht, dann fällt mir an der Stelle schon mal nichts ein. Dass ein Schiedsrichter sowas mal nicht sieht in der Hektik, völlig klar, aber dafür hat er ja gerade diesen Kölner Keller. Also da fand ich es übrigens auch bemerkenswert, wie, sagen wir noch mal einigermaßen gelassen, die Verantwortlichen bei Werder damit umgegangen sind. Ich glaube, die haben sogar gesagt, das waren Elfmeter, ne? Haben in den ersten Stellungen.
Nee, sie waren überrascht. Sie waren überrascht davon, dass es dafür Elfmeter gab. Und vor allen Dingen waren sie überrascht, dass dieser Elfmeter nach der Überprüfung Bestand hatte.
Ja.
Das ist halt ein Punkt, der nervt mich ohne Ende. seitdem es den Videobeweis gibt. In der Sache bin ich ja bei dir, der hat schon geholfen, die eine oder andere krasse Fehlentscheidung einzubringen.
Diverse, nicht die eine oder andere,
und,
ganz viele.
Und hätte auch, jetzt lass mich auch mal ein bisschen lästern über den Videobeweis, ich komme mal noch gerne zum Punkt. Ne? Er hätte sicherlich auch geholfen, damals dieses legendäre Phantomtor von Leverkusen in Hoffenheim zu verhindern, das war ja in Zeiten vor dem Videobeweis.
Ja.
Aber eins kann doch nicht sein, dass da jetzt ein paar sogenannte Schiedsrichterprofis draufschauen auf so eine Szene und dann sagen, ja klar, das ist Handelfmeter. Weil das war kein absichtliches Handspiel und über allem muss doch die Absicht stehen. Jahrzehntelang sind wir zum Fußball gegangen und wussten, wann Handspiel ist, nämlich wenn es Absicht ist. Und seitdem diese Handspielregel total verwissenschaftlicht wurde von Leuten, die dem Fußball damit keinen Gefallen tun, fallen solche Entscheidungen. Und das kann nicht sein. Ne? Der normale Fan im Stadion hatte jetzt diese ganz absurde Situation. Hier wird per Videobeweis dieser Elfmeter gegeben und in einer anderen Szene in der ersten Halbzeit wird Marco Krull umgehauen, liegt da gefühlt minutenlang verletzt am Rasen, das Spiel läuft weiter. Der Schiedsrichter tut immer so, komm, steh auf, da war nichts. Der sitzt da und schreit und weint, dann hält sich das Schienbein die ganze Zeit fest. Du siehst schon auf den Fernsehbildern der Zeitlupe, dass der natürlich gefoult wurde und dass das ein Foul war. Da übrigens ist dann auch Peter Niemeyer steil gegangen, ist sofort zum vierten Mann am Spielfeldrand, hat sich fürchterlich aufgeregt. Und dann ist halt die Krux, warum wird das nicht überprüft? Weil es außerhalb des Strafraums war. Also es war ein klares Foul, es hätte einen klaren Freischuss für Werder geben müssen, das Spiel wäre unterbrochen gewesen. Aber weil es nicht im Strafraum war, wird es halt nicht überprüft. Zwar sieht jeder dann im sogenannten Kölner Keller, das war eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, aber sie sagen es ihm nicht. Und das ist dann so ein Graubereich, wo ich sage, oh, Leute, wir können auch alles dann theoretisieren und versuchen hier durchzuregeln, aber im Sinne des Fußballs sind auch beide Entscheidungen nicht gewesen. Das ist doch Quatsch.
Mhm. Ja, wobei, denn das ist natürlich, sagen wir mal, der Rahmen des Videoschiedsrichters, der da anders gesteckt werden müsste, spricht aber gegen den Videoschiedsrichter an sich gar nicht. Und ich muss dich da nochmal korrigieren. Absicht ist...
Schaffst du nicht.
Doch, mach mal. Absicht, ein absichtliches Handspiel ist längst nicht mehr der einzige Fall, der zu einem Vergehen mit der Hand oder dem Arm führen kann.
Darum Nein, aber das weiß ich. Aber früher war es das wesentliche Kriterium. Der hat absichtlich Hand gespielt und dann war klar, was Sache ist. Dann gab es einen Handelfmeter. Wir haben uns doch jahrelang nicht darüber unterhalten, was Handspiel ist, weil jeder wusste, was Handspiel ist. Und jetzt weiß kein Mensch mehr, nicht mal mehr die Trainer und die Spieler, was Handspiel ist. Das ist so eine absurde Situation. Das geht doch nicht.
Da hast du vollkommen recht. Die Definition ist halt das große Problem. Ne? Wie definieren wir das Handspiel? Und da wurde in den letzten Jahren ganz viel rumgeschraubt und das hat die ganze Sache nicht besser gemacht. Da hast du vollkommen recht.
Das ist so. Und mein Kritikpunkt war schon immer dabei, dass man immer schon den Verdacht hatte, dass der ein oder andere, überhaupt nicht andere, wir haben gerade in Bremen mit Svenja Plonski einen super Schiedsrichter, wie ich finde, der auch bundesweit oder inzwischen europaweit dieses Ansehen genießt, weil der einen super Job macht. Ne? Also längst nicht alle Schiedsrichter sind Pfeifen, wie der gemeine Fan sagt. Wir haben richtig gute Schiedsrichter in Deutschland. Aber ich hatte schon immer den Verdacht, dass wir ein paar dabei haben, die einfach der Situation nicht gewachsen sind, die damit überfordert sind, unter Druck diese Entscheidungen richtig zu treffen. Und ich finde, seit wir den Videobeweis haben, sind sie entlarvt. Weil damit ist ja jetzt klar, wer mit so einer Szene nicht richtig umgehen kann. Mhm. Und das ist eigentlich der Beweis. Der Videobeweis ist der Beweis dafür, wie schwach der eine oder andere ist, der solche Entscheidungen bewertet. Ne?
So kann man das sehen, wenn du möchtest. Aber abgesehen
davon. Schöner werde ich das nie mehr formulieren können. Ja.
Also der Elfmeter hat sicherlich etwas verändert. Klar.
Ja.
Und trotzdem kommst du aus dem 4:0 gegen Gladbach oder in Gladbach und lieferst dann ein Spiel ab, wo der Trainer Horst Steffen sagt, wir hätten mehr Energie aufbringen müssen. Marco Friedl sagt, wir haben alles vermissen lassen. Dukinari Sugawara sagt, die Leistung war inakzeptabel und. Wie ist das zu erklären? Ist es tatsächlich bei Werder noch so fragil im Moment, dass man sagen muss, ja, von einem, sagen wir mal, sehr ordentlichen Spiel zu einer großen Enttäuschung ist der Weg relativ kurz?
Es sind drei Punkte, die da zusammenkommen. Der erste Punkt ist, muss man so deutlich sagen, Sammy Mbangula. So, der war der entscheidende Mann gegen Mönchengladbach. Der hat nun gegen Freiburg gefehlt, wegen muskulärer Probleme. Und man hat einfach gesehen, der ist mit dem, was er kann, eine Stufe über Justin Ginmar anzusiedeln. Das ist ganz einfach so. Mhm. Ginmar war sehr bemüht in diesem Spiel, aber nicht gut. So, und Sammy Mbangula hat das Spiel in Gladbach alleine geknackt am Anfang. Du brauchst halt so einen Spieler, der dann, es hat ja nicht viel darauf hingedeutet, dass Werder in Gladbach 4:0 gewinnt, aber er hat dann mit seinen Aktionen dafür gesorgt, dass es in diese Richtung ging. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, den hat übrigens auch Yuki Sugawara angesprochen, hat nicht nur gesagt, es war inakzeptabel, sondern er hat sehr gut erklärt, dass sie im Grunde jetzt eine zweite Saisonvorbereitung gerade machen müssen, weil viele Spieler jetzt zum ersten Mal miteinander trainieren und spielen. Das ist ja ein Punkt, den wir hier im Podcast auch schon vor 2 Wochen angesprochen haben, dass Horst Steffen jetzt im Prinzip im laufenden Spielbetrieb eine zweite Vorbereitung machen muss. Das wird einfach dauern, die Abläufe stimmen nicht. Und wenn du dann nicht diesen Unterschiedsspieler hast, der mit einer Aktion das 1-0 macht, wie Samuel Mangula, dann passiert genau das, was wir gesehen haben. Denn dann kommt der dritte Faktor und darauf hat Freiburgs Trainer Schuster sehr gut hingewiesen nach dem Spiel. Sie haben die ganze Woche in Freiburg darauf hingearbeitet, wie sie Werder das Leben schwer machen können. Sie haben das genau analysiert, haben dann die Räume eng gemacht, haben sie in gewisse Räume laufen lassen, in gewisse Räume nicht. Und schon hattest du das Problem, dass Werder im Ballbesitz nichts mehr eingefallen ist. Und das werden andere Gegner auch machen. Ich bleibe dabei, diese Punkte, die du geholt hast gegen Leverkusen und Mönchengladbach, die waren auch deshalb möglich, weil das zwei unterm Strich schwache Mannschaften waren, die du da bespielt hast. Die haben beide danach den Trainer gewechselt.
Und die
hat ja auch Mio Backhaus nochmal hingewiesen am Wochenende.
Ne? Also Leverkusen genauso wie Gladbach haben ja auch, standen ja wieder relativ weit vorn, haben Pressing gespielt und haben es Werder damit natürlich auch leichter gemacht. Einen Spielaufbau, der, sagen wir mal, mehr auf Tempo und Reaktionen bezogen war, hier aufzuziehen.
Ja, wenn wir den Spielaufbau mal fußballfachlich uns anschauen hier, spielt Werder jetzt verletzungsbedingt seit einigen Spielen mit 2 Linksfüßern in der Innenverteidigung. Du hast Marco Friedl und Karin Koulibaly, beide Linksfüßer. Marco ist dadurch sogar auf die ungewohnte rechte Seite gerückt, damit Karim als Jüngerer auf der ihm etwas vertrauteren linken Seite spielen kann. Warum war das jetzt wichtig gegen Freiburg? Weil die das relativ fies jetzt aus Bremer Sicht gemacht haben. Die haben Karim Koulibaly ganz viel Raum gelassen, damit der, wenn er dann im Spielaufbau den Ball hat, ein paar Meter nach vorne läuft, denkt, wow, super, ich habe hier freie Wiese vor mir und jetzt mache ich irgendwas. Und dann haben sie ihn unter Druck gesetzt und er musste plötzlich eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt mit dem Ball? Mhm. Und diese Entscheidung war selten richtig, die er dann im Spielaufbau getroffen hat. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass man im Spielaufbau die Positionen tauscht, dass man sagt, okay, Marco nach links und Karim nach rechts, damit Marco diese langen Diagonalbälle spielt, die Karim nicht gelungen sind.
Die
ist die Gefahr, wenn du das umstellst, ne? Die Gefahr ist natürlich da, wenn du dann wieder in deine Ordnung fallen musst gegen einen starken Gegner wie Freiburg, dass Karim dann auf der falschen Seite steht. Ob du dann immer wieder zurückswitchen kannst, das ist dann wahrscheinlich zu riskant fürs Trainerteam.
Ja. Das denke ich auch, ja. Und eigentlich kann er das ja. Er hat, ich meine, gegen Leverkusen, vielleicht sogar gegen Frankfurt, einen sehr schönen Diagonalball gespielt, der sehr gut ankam und da
ja.
Hat man sofort gesehen, also das, was ihn in der U19 ja immer schon auch ausgezeichnet hat, bringt er vielleicht auch irgendwann nochmal konstant gewinnbringend in der Bundesliga ein.
Das wollen wir hoffen, weil dieser Ruf, den hat er ja, den hat ja auch Horst Steffen anfangs unterstrichen, dass er gesagt hat, was ihm an dem Jungen ganz besonders gefällt, ist die Spieleröffnung. Aber genau das ist in der Bundesliga jetzt noch nicht konstant angekommen.
Wovon wir ausgehen können, ist, dass der FC Bayern München, wer da auch nicht viel Platz lassen wird. Es kann also nur nach vorne gehen, wenn sie sich nicht zurückziehen und wie Freiburg so ein bisschen warten, dass Werder irgendwelche Fehler macht oder dass Werder nichts einfällt. Das kann ja bei München gar nicht passieren. Die gehen ja, denke ich mal, sofort auf. Dann hat Werder eine gute Chance jetzt, ne? Oder was würdest du sagen? War natürlich mit einer gewissen Ironie verbunden, muss ich dazu
sagen. Fußball und Ironie verträgt sich ja selten, ne?
Selten. Deshalb habe ich es ja gesagt. Ich habe es eingeräumt.
Ich habe es verstanden. Es wird von daher ein ganz anderes Spiel werden, weil die Bayern werden das Geschehen komplett in die andere Hälfte verlagern. Also ganz anders, als es jetzt beim Freiburg-Spiel war. Also Werder wird sich kaum in der gegnerischen Hälfte aufhalten. Die werden die ganze Zeit bespielt werden. Die werden hinten drin stehen und Bayern wird Druck machen ohne Ende. Schade ist natürlich, dass Werder jetzt nicht in der bestmöglichen Formation auflaufen wird, weil nach wie vor wichtige Leute wie jetzt Niklas Stark zum Beispiel fehlen. Dass du in deinem Defensivverbund also nach wie vor im Eishockey würde man jetzt sagen, nicht den besten Sturm auf dem Eis hast. Du musst da nach wie vor improvisieren. Und das andere ist, du brauchst, wenn du dann für Entlastung sorgen willst nach vorne, 2 Dinge. Das eine ist Tempo. Du musst dann schnell sein, wenn du jemanden in die gegnerische Hälfte schickst. Das ist mit Sicherheit dann eher nicht Victor Boniface im Moment, weil es ja ein paar Leute gibt, die sagen, ja, vielleicht spielt er ja da von Anfang an. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil er genau das nicht mitbringt im Moment in seiner körperlichen Verfassung, nämlich Tempo. Du wirst ja kaum unter lange Phasen im Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte haben, wo du dann mit einem Victor Boniface vorne einen Abschlussspieler brauchst. Und die zweite Sache ist, du brauchst eine sehr gute Chancenverwertung. Und daran krankt es in dieser Saison im Moment auch bei Werder. Erinnere dich dran, als wir da mal 1-0 gewonnen haben mit Schweizer. Mio Backhaus hat schön am Wochenende erzählt, dass er das damals zu Hause auf dem Sofa geschaut hat und sich mitgefreut hat und daher noch weiß, hey, man kann auch als Werder Bremen in München gewinnen. Aber du brauchst dann so einen Spieler wie Mitch Schweizer, der diese eine Chance nutzt. Du wirst nicht viele bekommen. Ne? Aber du brauchst eine Menge Glück, sowohl im Verteidigen der Bayern-Angriffe, dass du dir nicht direkt 2-3 fängst. Und du brauchst auch das Glück, dass wenn du denn vorne dann, du wirst 1-2 Chancen haben in diesem Spiel mit Sicherheit, vielleicht sogar mehr, dass du sie dann natürlich auch nutzt. Und dann knapp am Tor vorbeischießen und mal kurz Manuel Neuer anschießen. Wir wissen, das ist ein Weltklasse-Torwart, ne? Das ist schnell passiert.
Ja, ja.
Der hilft dir dann halt nicht weiter. Du brauchst dann die gewisse Kaltschnäuzigkeit davon.
Ich fasse zusammen, Werder braucht Glück, eine gute Chancenverwertung und Tempo. Das braucht eigentlich jede Fußballmannschaft, muss ich dazu sagen. Aber vielleicht tatsächlich braucht Werder es in München nochmal ganz besonders. Wir werden beobachten, wie es dort läuft. Und wir werden uns dann nächste Woche darüber unterhalten, was da passiert ist.
Du wirst mal wieder vor dem Fernseher sitzen, mein lieber Stefan. Du wirst mal wieder vor dem Fernseher sitzen Freitagabend und sagen, ich habe es ihm ja nicht geglaubt, aber vielleicht hat er ja doch recht, der JJ.
Womit jetzt genau?
Dass sie Glück brauchen, Tempo brauchen und ein paar gefährliche Szenen überstehen müssen.
Wie banal das klingt,
es ist halt so.
Ich habe nur auf die Allgemeingültigkeit deiner Aussage hingewiesen. Mehr habe ich ja gar nicht getan. Wollen wir denn so den Podcast? Ja, so beenden wir den Podcast jetzt. Nächste Woche werden wir das nochmal genau beleuchten. Ich danke dir, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, JJ und alle anderen.
Tschüss zusammen.
Marco Mock Consulting hat die Stärke und die Erfahrung, aus eigener Berufserfahrung natürlich. Darum sprechen wir auf Augenhöhe. Das heißt, ich als Marco Mock habe schon mal gearbeitet in meinem Leben, kann dadurch auch beratend tätig sein. Und wir sind schneller als die anderen. Wir sind flexibel, wir machen den Direct Search, sind extrem schnell. Mein Team und ich, das sind 7 Recruiter mittlerweile, sind schneller als die anderen.